Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit einigen Aspekten der Frage, welche Folgen soziale Ungleichheit hat. Dass solche Folgen eigentlich als bekannt gelten, macht es nicht weniger wichtig, darüber zu berichten. Denn auch wenn die Folgen bekannt sind, bleibt doch nicht selten die politische Reaktion auf solche Annahmen aus. Wissenschaftliche Belege können dann die Notwendigkeit zur Veränderung verstärken. Besonders häufig wird die soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit der Bildungspolitik bzw. dem Bildungserfolg erwähnt. Diesen Zusammenhang hat das EU-geförderte Forschungsprojekt LEARN erstmals in einem internationalen Vergleich untersucht. Zu der zentralen Frage dieses Projekts, wie die soziale Herkunft, räumliche Kontexte und institutionelle Rahmenbedingungen die Bildungslaufbahnen junger Menschen prägen, haben im Februar Professor Dr. Corinna Kleinert und Dr. Felix Bittmann vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg ein Arbeitspapier vorgelegt. Dieser Bericht zeigt, welche Faktoren Ungleichheiten in Europa besonders antreiben und wo Reformen ansetzen können. Die Fallstudien, die im Rahmen dieses Projekts erstellt worden sind, beziehen sich auf 9 Länder, die Schweiz, Estland, Finnland, Irland, Italien, die Niederlande, Rumänien, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Die wesentlichen Ergebnisse fasse ich hier zusammen in 3 Punkten. Erstens, die soziale Herkunft bleibt der stärkste und beständigste Bestimmungsfaktor für den Bildungserfolg, also dafür, welche Bildungswege eingeschlagen und welche Abschlüsse erreicht werden. Zwar spielt auch die soziale Zusammensetzung räumlicher Kontexte wie Schulumfeld, Klasse oder Nachbarschaft eine Rolle, doch fallen ihre Effekte deutlich moderater aus. Gleichwohl zeigen die Ergebnisse, dass solche Kontexte Bildungsungleichheiten durchaus verstärken oder abschwächen können. Zweitens, eine entscheidende Rolle kommt dabei den institutionellen Rahmenbedingungen zu. Besonders Bildungssysteme mit früher Leistungsselektion, wie das deutsche Schulsystem, bieten weniger Möglichkeiten, soziale Ungleichheiten im späteren Bildungsverlauf auszugleichen. In einem durchlässigeren System können eine gute Schule oder ein unterstützendes Umfeld soziale Nachteile des Elternhauses eher ausgleichen. In einem stark gegliederten System hingegen wirkt die Schule oft wie ein Verstärker. Sie zementiert die vorhandenen Unterschiede und erschwert es den Betroffenen durch die frühe Festlegung, diese später aus eigener Kraft zu korrigieren. Und drittens sind die Schlussfolgerungen daraus klar. Wirksame Maßnahmen gegen Bildungsungleichheiten müssen früh ansetzen, etwa durch gezielte Förderung in Kindergarten und Grundschule. Ebenso zentral ist die Gestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen, von durchlässigeren Übergängen zwischen Bildungsgängen bis hin zu Maßnahmen, die der Wohn- und Schulsegregation entgegenwirken. Nur durch ein Zusammenspiel früher Förderung, inklusiver Strukturen und aktiver Steuerung können die bestehenden Ungleichheiten nachhaltig verringert werden. 2 kurze Ergänzungen. Das Projekt LEARN der Europäischen Kommission ist eine Abkürzung für Longitudinal Educational Achievements Reducing Inequalities. Und die Studie ist im Internet ladbar unter einer Adresse, die ich in unserer Mediathek dann angeben werde, wenn diese Sendung gelaufen ist. Nur ungefähr eine Woche später erschien eine Meldung, die sich auf eine wesentliche Voraussetzung von Bildungserfolgen bezieht. Sie trug die Überschrift »Die soziale Herkunft prägt, wie sehr Kinder sich anstrengen«. Die dahinterstehende Studie ist erstellt worden vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bisher hatte man in der Bildungsforschung eigentlich keine empirischen Belege für eine Antwort, welche Kinder sich in der Schule mehr anstrengen als andere und was das mit ihrer sozialen Herkunft zu tun hat. Jonas Radl, Gastforschungsprofessor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, hat mit einem Team von internationalen ForscherInnen seit 2018 untersucht, wie sich die soziale Herkunft auf die Anstrengungsbereitschaft von Schulkindern auswirkt. Sein interdisziplinäres Projekt Effort and Social Inequality, das vom Wissenschaftszentrum Berlin-Direktorin Heike Solga begleitet wurde, erweitert das Wissen über Bildungskarrieren um einen entscheidenden Aspekt. Während es viele Erkenntnisse darüber gibt, wie stark der Einfluss des sozialen Hintergrunds auf die Fähigkeiten junger Menschen ist, war die Frage bislang wenig untersucht, wie groß der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Anstrengungsbereitschaft ist. Arbeiten privilegierte Kinder härter? Und tun sie dies, weil sie mehr Unterstützung erfahren? Und wie könnten auch SchülerInnen motiviert werden, die nicht aus Akademikerfamilien stammen? In der experimentellen Studie lösten 1360 FünftklässlerInnen aus Madrid und Berlin einfache kognitive Aufgaben, mit denen Konzentration, Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle gemessen werden konnten. 60 Klassen aus 32 Schulen waren beteiligt. Die simplen, aber anstrengenden Aufgaben wurden in verschiedenen Situationen bearbeitet. Einmal ohne Belohnungen für richtige Antworten, dann mit kleinen Geschenken und schließlich im Wettbewerb mit zusätzlicher symbolischer Anerkennung. Und was waren die Ergebnisse? Nun, Schulkinder aus privilegierten Elternhäusern zeigen mehr kognitive Anstrengung als jene aus benachteiligten Verhältnissen. Besonders dann, wenn keine Belohnung angeboten wird und es allein um die intrinsische Motivation geht. Die Lücke zwischen den beiden Gruppen ist jedoch nicht sehr groß und sie kann durch Anreize wettgemacht werden. Sobald es nämlich kleine Belohnungen wie Spielzeuge oder soziale Anerkennung für die Lösung einer Aufgabe gibt, arbeiten Kinder aus sozial schwächeren Elternhäusern fast genauso engagiert wie privilegierte Kinder. Persönlichkeitseigenschaften oder die Intelligenz der Kinder können den Unterschied in der Anstrengung nicht erklären. Die Befunde zeigen vielmehr, dass das Anstrengungsverhalten entscheidend von der sozialen Umgebung beeinflusst wird. Lebensumstände spielen eine wichtige Rolle, etwa welche Ressourcen es in den Familien gibt und wie viel Sicherheit die Kinder erleben. Wenn Kinder mit Mängeln aufwachsen, zum Beispiel mit fehlenden finanziellen Mitteln oder weil ihre Eltern wenig Zeit im Alltag für sie haben, fällt es ihnen schwerer, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren. Die Ergebnisse haben deswegen auch eine politische Perspektive. Bildungschancen könnten gerechter gemacht werden, wenn nicht nur Leistung, sondern auch individuelle Fortschritte im Klassenraum prämiert würden. So jedenfalls sagt Jonas Radl, einer der beteiligten Forscher. Schulische Belohnungen, sagt er, spielerisches Lernen und soziale Anerkennung könnten helfen, Unterschiede im Anstrengungsniveau zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu verringern. Heike Solga, die Mitautorin des Artikels und die Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin, ergänzt dies, ich zitiere sie, die Studie liefert wichtige Hinweise, wie der Einfluss der sozialen Herkunft in der Schule besser ausgeglichen werden kann. Das ist wichtig für ein faires Bildungssystem und gleiche Chancen. Zitat Ende. Die Studie wurde im Februar im Journal American Sociological Review veröffentlicht. Auch hier füge ich den Link unserer Mediathek bei, ebenso wie den Link zu dem Projekt selbst. Die vorhin bereits erwähnte Professorin Dr. Corinna Kleinert vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe hat übrigens in einer Anfang März veröffentlichten Studie auch untersucht, wie die soziale Herkunft den gesamten Bildungsverlauf beeinflusst. Diese Studie ist in Zusammenarbeit mit den Professoren Marcel Helbig und Dr. Claudia Karwath entstanden. Die Autorin unterscheiden dabei zwischen den Einflüssen von Armut, Bildungsniveau und beruflichem Status der Eltern und messen deren Einfluss auf Kompetenzniveaus, Bildungsentscheidungen und Leistungsbeurteilungen. So kann genauer als bisher untersucht werden, wann soziale Ungleichheiten entstehen, wo sie sich fortsetzen, verstärken oder verringern. Die neue Veröffentlichung mit Daten des Nationalen Bildungspanels identifiziert Quellen der Ungleichheit im Bildungsverlauf und liefert damit einen grundlegenden Beitrag zur Debatte, wie Bildung gerechter gestaltet werden kann. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass soziale Bildungsungleichheiten sehr früh einsetzen und lange stabil bleiben. Die Studie erstellt dabei keine Momentaufnahme, sondern analysiert, wie sich früh entstehende Ungleichheiten langfristig entwickeln. Anders als in vorherigen Studien untersuchen sie nicht nur ein Bildungsergebnis, sondern erstens die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen, zweitens Bildungsentscheidungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und schließlich drittens die Beurteilung von SchülerInnen durch Lehrkräfte. Ein besonderer Fokus liegt auf den Übergängen zwischen einzelnen Bildungsetappen. Diese Scharnierstellen im Bildungssystem bilden einen besonderen Nährboden für die Verfestigung von Ungleichheiten, bieten jedoch gleichzeitig Ansatzpunkte für deren Beseitigung. Bereits in den ersten Lebensjahren von Kindern zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Nutzung frühkindlicher Betreuungsangebote, die auf die verschiedenen Faktoren der sozialen Herkunft zurückzuführen sind. Während im zweiten Lebensjahr vor allem Eltern mit hohem beruflichen Status ihre Kinder außerfamiliär betreuen lassen, gewinnt im dritten und vierten Lebensjahr das Bildungsniveau der Eltern an Bedeutung. Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungsniveau nehmen vor dem vierten Lebensjahr seltener an frühkindlicher Betreuung teil. Auch bei den Kompetenzen zeigen sich früh Unterschiede. Schon im Kleinkindalter unterscheiden sich Wortschatz sowie frühe mathematische und naturwissenschaftliche Fähigkeiten systematisch nach der sozialen Herkunft und vergrößern sich bis zum Schuleintritt. Diese Ungleichheiten setzen sich im weiteren Bildungsverlauf fort, etwa auch beim Lesen sowie bei computerbezogenen und digitalen Kompetenzen. Insgesamt bleiben die Unterschiede über die Schulzeit hinweg weitgehend stabil. So gehören am Ende der Grundschule nur 12% der Kinder aus unteren sozialen Schichten zu den leistungsstärksten SchülerInnen in Mathematik, aber 40% der Kinder aus hohen sozialen Schichten. Besonders deutlich werden soziale Ungleichheiten bei schulischen Bewertungen und Übergangsentscheidungen. Hier bleibt der Vorsprung von Kindern aus Familien mit hohen finanziellen Ressourcen und hohem Berufs- und Bildungsstatus bestehen. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich durch unterschiedliche Kompetenzniveaus erklären. Allerdings bleiben auch bei gleichen Kompetenzen deutliche Herkunftseffekte bestehen. Der berufliche Status und das Bildungsniveau der Eltern beeinflussen den Übergang auf das Gymnasium dabei in mehrfacher Hinsicht. So erhalten privilegierte Kinder bei vergleichbaren Kompetenzen häufiger bessere Noten als Kinder aus Familien mit sozial niedrigem Status. Ähnliche Bewertungsunterschiede durch die Lehrkräfte lassen sich auch bei den Übertrittsempfehlungen feststellen. Kinder von Eltern mit niedrigem beruflichen Status und niedrigem Bildungsniveau werden auch bei gleichen Kompetenzen und gleichen Noten seltener für das Gymnasium empfohlen als Kinder aus Familien mit hohen Niveaus. Unabhängig von der Empfehlung melden Familien mit hohem Sozialstatus ihre Kinder zudem häufiger am Gymnasium an. Im weiteren Verlauf der Sekundarstufe bleiben die sozialen Unterschiede beim Gymnasialbesuch weitgehend bestehen. Zwar verringern sich am Übergang zur Sekundarstufe 2 teilweise die Unterschiede zwischen mittleren und hohen sozialen Schichten, dennoch erreichen Jugendliche aus privilegierten Familien deutlich häufiger die Fach- oder Hochschulreife. Am Ende der Schulzeit hat nur etwa ein Drittel der Jugendlichen aus niedrigen sozialen Schichten eine Studienberechtigung erzielt, gegenüber mehr als 3/4 aus hohen sozialen Schichten. Und dieser Unterschied ist nur teilweise auf Kompetenzunterschiede zurückzuführen. Jugendliche mit niedriger Bildungsherkunft und aus armen Familien haben bei gleichen schulischen Kompetenzen zudem ein höheres Risiko, maximal einen Hauptschulabschluss zu erreichen. Und auch hierzu gibt es einen Link zu der Studie auf unserer Homepage. Eine letzte Meldung betrifft den umgekehrten Weg der Zufriedenheit, nämlich von den Kindern zu den Eltern. Die entsprechende Meldung vom 24. März trägt die Überschrift »Bildungserfolg der Kinder steigert Lebenszufriedenheit der Eltern«. Es handelt sich um eine Studie der Universitäten Bamberg und Dortmund, in die Daten von rund 80.000 Eltern ab 50 Jahren aus 27 europäischen Ländern eingeflossen sind. Mehr als die Hälfte der Befragten hatte mindestens ein erwachsenes Kind, das einen höheren Bildungsabschluss erreicht hatte als sie selbst. Für ihre Analyse nutzten die Forschenden Daten der internationalen Langzeitstudie Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, abgekürzt SHARE. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammenhang. Eltern von Bildungsaufsteigerinnen und Aufsteigern berichten über eine höhere Lebenszufriedenheit als Eltern, deren Kinder das gleiche oder einen niedrigeren Bildungsabschluss erreichen. Besonders stark fällt dieser Effekt bei Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss aus. Für sie scheint der Bildungserfolg ihrer Kinder eine besonders große Bedeutung für das eigene Wohlbefinden zu haben. Zudem verstärkt sich der Effekt mit jedem weiteren Kind, das einen höheren Bildungsabschluss hat. Alina Schmitz von der TU Dortmund sagt dazu, ich zitiere sie, unsere Ergebnisse zeigen eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung. Je mehr Kinder ein höheres Bildungsniveau erreichen als ihre Eltern, desto höher ist die elterliche Lebenszufriedenheit. Zitat Ende. Um mögliche Erklärungen zu finden, untersuchten die Forschenden auch, ob der Zusammenhang mit engeren Familienbeziehungen oder stärkerer Unterstützung durch die Kinder zusammenhängt. Dafür analysierten sie unter anderem emotionale Nähe, finanzielle Unterstützung sowie praktische Hilfe im Alltag. Diese Faktoren erklären den Unterschied jedoch nicht. Eltern von BildungsaufsteigerInnen und Aufsteigern erhalten weder häufiger finanzielle Unterstützung noch mehr praktische Hilfe im Alltag. Auch die emotionale Nähe zu den Kindern unterscheidet sich nicht. Ich zitiere dazu Rasmus Hoffmann von der Universität Bamberg. Der Effekt scheint weniger mit konkreter Unterstützung zusammenzuhängen als mit psychologischen Faktoren. Etwa mit Stolz auf die Leistungen der eigenen Kinder oder mit dem Gefühl, dass sie gut für die Zukunft aufgestellt sind. Zitat Ende. Schließlich gibt es auch hierzu einen Link auf unserer Homepage.